Willkommen bei The Kimsing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Das hier ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du genug hast von meditiere, affirmiere und trink Selleriesaft-Tipps. Wenn du das echte, tiefe, schöne Leben willst, klar im Kopf, sanft im Nervensystem, stark in deiner eigenen Energie. Wenn du lernen möchtest, wie du innere Ruhe findest, ohne dich selbst zu verlieren, wie du Grenzen setzt, ohne hart zu werden, wie du wächst, ohne dich zu verbiegen. Ich spreche hier über Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, Beziehungen, Alltag, Körper, Geist und Seele, authentisch und nah am Leben. Und ja, ich nehme dich dabei auch immer wieder mit in mein eigenes Leben, meine Learnings und meine kleine Bubble. Ehrlich, nahbar und authentisch, weil Glück kein Zufall ist, sondern eine ganz bewusste Entscheidung. The Kimsing, ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich, von und mit Kim Asmus. Welcome to Season 2. Ihr Lieben, bevor wir starten, ein kurzer Hinweis von mir. Die ersten Folgen dieser Season habe ich direkt nach unserem Einzug in unsere neue Berliner Wohnung aufgenommen. Die Räume waren noch kaum eingerichtet und ich hatte nur einen einzigen halbwegs ruhigen Ort, nämlich die Küche, während unsere Tochter in einem anderen Raum betreut worden ist. Dadurch klingt der Ton anfangs etwas hallend. Mir war es aber wichtiger, authentisch zu bleiben und euch auch durch diese Übergangsphase mitzunehmen, statt weiter zu warten. Ja, okay. Inzwischen sind wir angekommen, alles ist eingerichtet und ich habe jetzt einen festen professionellen Arbeitsplatz. Ab den kommenden Episoden hört ihr wieder die gewohnte Qualität. Danke für euer Verständnis und jetzt viel Freude mit der ersten Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von The Kimsing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du wieder dabei bist, dass du mir treu geblieben bist, trotz der längeren Zeit, wo es wirklich sehr still hier war. Fast ganze 2 Jahre ist es her, dass ich den letzten Podcast hier hochgeladen habe. Und ich glaube, ich hatte es so ein bisschen schon angedeutet, dass es wahrscheinlich stiller wird und ich nicht weiß, wie es weitergeht. Entschuldige an dieser Stelle, dass es zwischendurch kein Update gab. Aber ja, manchmal läuft das Leben einfach anders, als man denkt und alles nicht ganz nach Plan. Und deswegen recorde ich ja jetzt auch hier mittlerweile aus Berlin und nicht mehr aus NRW. Oder aus dem Allgäu. Es ist extrem viel passiert die letzten 2 Jahre. Was genau, wie, warum, wieso, was wir hier überhaupt machen, was wir überhaupt im Haus in Köln gemacht haben, warum wir im Allgäu waren, warum wir ständig gependelt sind und warum einfach alles gefühlt in einem totalen Chaos geendet oder gelandet ist am Ende des Tages und warum es dann doch überhaupt so gar nicht mehr München geworden ist. Darauf gehe ich gleich natürlich ein, was da alles so vonstatten gegangen ist, ja, wie das Ganze abgelaufen ist, dass du da auch mal richtig wieder, ja, tiefe Einblicke bekommst, was ich auch natürlich wieder nicht so auf Instagram oder auf woanders kommuniziert habe. Warum auch eigentlich, denke ich, immer so wichtig und interessant ist es auch alles nicht, aber ich kriege immer wieder Feedback von Leuten, auch auf Instagram, die mir da folgen, die immer wieder mal schreiben, hey, was ist mit deinem Podcast, wann machst denn du weiter? Und ja, ich hatte das immer im Kopf, dass sobald die Lage stabil ist und ja, wir dann irgendwo dann mal gestrandet sind und uns da eingelebt haben, dass ich definitiv weitermache. Aber hier geht's ja auch natürlich darum, um dieses ganzheitlich bewusste, authentische und glückliche Leben, was ich ja auch nach außen transportieren möchte. Und ab einem gewissen Punkt habe ich es nicht mehr ganz so gefühlt, weil ich selber so ein bisschen ins Wanken gekommen bin. Authentisch wäre es natürlich gewesen, die Zuhörer auch daran teilhaben zu lassen, in gewisser Weise. Es war aber so, dass ich nicht mehr dahinter, dass ich hinter nichts mehr, also auch hinter diesem Podcast nicht mehr so hinterstehen konnte, weil ich einfach unsicher war, ob es überhaupt noch das ist, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Ja, ich bin irgendwie in so eine Art kleine Midlife-Crisis geraten, glaube ich, auch in diesem ganzen Chaos und musste mich einmal komplett neu, ja, finden, sortieren, transformieren, um, ja, einfach zu gucken, wo ist mein Weg? Was will ich eigentlich wirklich vom Leben? Bin ich auf dem richtigen Weg? Manchmal muss man es auch einfach nochmal hinterfragen, ne? Nur wenn man es anzweifelt, heißt es dann nicht, dass es falsch ist. Aber man braucht dann einfach nochmal, ja, vielleicht seine Zeit. Und so kam das eine zum anderen. Und ja, that's the reason, warum ich jetzt erst 2 Jahre später eine zweite Staffel aufnehme. Was erwartet dich in der zweiten Staffel? Ich möchte auf jeden Fall da ansetzen, wo ich auch angefangen und geendet habe mit dem Thema ganzheitlich bewusste Lebensführung, authentisch sein, dich darin zu bestärken, immer authentisch in dir zu bleiben, nicht in andere Rollen zu schlüpfen, um es irgendwie dem Außen recht zu machen oder um das Feedback vom Außen zu bekommen, was man sich erhofft, wenn man in gewisse Rollen schlüpft, sondern wirklich immer wieder zu gucken, was bedeutet das, wie findest du dein authentisches Ich, was bedeutet das, was bringt das für dich mit, Gedankenanreize. Ich gebe immer wieder weiter Neues. Ich habe so viel neues Reflexionsmaterial, was ich hier richtig gut einbringen kann der letzten 2 Jahre, weil einfach so unfassbar viel passiert ist. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe so ein richtig, jetzt spreche ich schon richtig wie so ein richtiger Spiritual Coach. Please, vergib mir bitte. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe so einen Shift durchgemacht. Ich kann dir so viel neuen Input geben, der auch nochmal auf so einer richtig neuen Ebene ist. Ne? Ich meine, klar, in 2 Jahren passiert schon viel. Ja, aber insbesondere in den 30ern, finde ich, passiert so unfassbar viel nochmal mit der eigenen Reife, die da stattfindet, mit dem Wachstum, wenn man in sich selbst auch ein bisschen reinhört, ne, und sich auch die Zeit mit sich selbst gibt. Und gerade so Richtung Mitte 30 wird es dann schon intensiver. Und ja, ich muss leider sagen, 2 Jahre sind vergangen und ich befinde mich nicht mehr ganz so in der Mitte 30, sondern ja, steuere nicht nur, sondern befinde mich schon eiskalt in den Ende meiner 30ern. Und das ist dann, ja, das bekommt dann alles auch nochmal noch mehr Gewicht, noch mehr Substanz. Aber nicht in Form von Schwere, sondern eher von Schwerelosigkeit, ne? Weil man auch einfach so, man merkt, okay, ich bin vielleicht noch hart, aber nicht mehr ganz so jung und knackig. Ich gehöre jetzt nicht mehr zu diesen Schicksen, die irgendwie noch irgendwem so, ne, was beweisen müssen, die auf der Jagd sind nach dem Ernährer oder weiß ich nicht was. Und man würde auch einfach so ein bisschen entspannter, ne? Das mal an der Stelle gesagt. Also ich auf jeden Fall. Man ruht mehr in sich. Man lässt so gewisse Dinge auch ein bisschen los und denkt sich, naja, gut, wenn da jetzt 1 Kilo mehr ist, ist es auch nicht mehr so tragisch wie noch vielleicht vor 15 Jahren, ne? So, das will ich damit sagen. Und das eben auf allen Ebenen, nicht nur auf den oberflächlichen Ebenen, sondern wirklich, man vergibt sich mehr, wenn es gut gelaufen ist. Ne? Wie geht das? Wie kannst du dir selbst mehr vergeben? Wie kannst du aus dir selbst herauswachsen? Wie kommst du aus eingefrorenen Verhältnissen raus? Warum bist du da? Was ist der psychologische Background bei dir? Warum kannst du da in die Richtung mal mehr hingucken, mal da und so weiter? Genau um diese ganzen Themen wird es sich drehen und auch noch um viel, viel mehr. Also du darfst gerne gespannt sein. Natürlich werde ich auch immer wieder ein bisschen Leichtigkeit reinbringen. Ich gebe weiterhin meine privaten Updates, um so ein bisschen auch, dass du mehr Einblicke bekommst über mich, wer ist die Person hinter diesem Podcast. Und ansonsten, ja, wie immer stehen natürlich auch wieder neue Projekte im Raum, die in den nächsten Wochen, Monaten angegangen werden. Auch da gibt es echt mega interessante News. Die werde ich dann natürlich auch hier teilen. Also eigentlich alles beim Alten, aber ein bisschen Next Level, würde ich sagen. Ja, Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und dann würde ich sagen, ich starte jetzt an der Stelle erstmal nach dieser langen Einleitung in die zweite Staffel. Mit meinem persönlichen Live-Update, oder? Damit starten wir jetzt die erste Folge von Staffel 2. Und ich sag mal, los geht's! Starten wir doch einfach mal ganz offen und super ehrlich mit dem Punkt, warum hat der Podcast überhaupt pausiert? Warum ging es nicht weiter? Warum hat es ganze 2 Jahre gedauert? Aber warum habe ich überhaupt erstmal aufgehört? Als ich die erste Folge zu dieser Staffel so ein bisschen geplant habe, habe ich selber überlegt, ja, was war es denn eigentlich genau? Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz genau kann ich es dir schon gar nicht mehr sagen, weil da auch so viel Zeit zwischen ist und liegt. Und ja, es einfach so unfassbar viel war. Das, kennst du das, wenn du rückblickend so überlegst, was war denn da los? Und dann willst du da dich da so durchwühlen, aber all diese ganzen Geschehnisse und Eindrücke, was danach noch passiert ist, vernebelt so ein bisschen die Sicht auf die Vergangenheit. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich etwas ziemlich Cooles produziert habe. Da hatte ich auch damals Einblicke über Instagram drüber gegeben. Das wird auch bald endlich veröffentlicht, weil auch da habe ich natürlich pausiert. Und da geht es eben auch ein bisschen um die Thematik mit dem ganzheitlich Bewusstsein, mit dem Glücklichsein. Und auf einmal in dieser Produktion habe ich gemerkt, wow, ich möchte gerade anderen zeigen, wie es richtig gut geht. Und das hatte mir irgendwie einen Punkt angerissen, wo ich gemerkt habe, ich bin gerade total unzufrieden hier, wo ich gerade stehe. Oder vielleicht nicht total unzufrieden, aber auf alle Fälle nicht super zufrieden. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in mir, mit meinem Standing, wo wir wohnen, wo wir stehen, was wir machen. Ich hatte das Gefühl, wir stacken so ein bisschen, wir kommen nicht von der Stelle. Innerfamiliär gab es gewisse Reibungen. Also es war einfach das komplette Programm. Ne? Ich habe gemerkt, so mein Social Life passt mir nicht so 100%. Mein Umfeld passt mir nicht mehr 100%. Es passt nicht, dass es irgendwie schlecht wäre, aber ich hatte das Gefühl, ich bin mit vielen nicht mehr so auf einer Wellenlänge. Ja, man schwingt nicht mehr gleich, ne? Das heißt nicht, dass einer oben oder unten steht, ne? Überhaupt nicht, sondern einfach, ja, es war kein Flow mehr richtig da. Es schwung nicht mehr. Und ich weiß ja aber eigentlich, was zu tun ist, damit es wieder klappt und auf welche Punkte man gucken muss. Ja, und dann habe ich das einfach getan. Ich habe einfach das getan, was ich anderen empfehle. Und das war in dem Moment einfach mal innehalten, Rückzug, voller Fokus auf sich selbst, damit ich nämlich nicht in diese Falle gerate, jahrelang vielleicht in eine Richtung zu laufen, wo ich oberflächlich denke, ja, ist schön, klappt alles. Ist ja alles irgendwie auch ganz bequem immer, ne? Wenn man einfach immer so weitermacht und es läuft irgendwie, aber so richtig glücklich ist man nicht. Genau das ist es ja, was ich nicht will für mich und für andere und worüber ich ja hinaus inspirieren möchte. Und ja, es war dann ja einmal der Rückzug angesagt, in die tiefste Reflexion zu gehen, damit ich einfach mir selber auch Lebenszeit spare und einfach schnell wieder auf den richtigen Pfad komme oder einfach überprüfe, ob ich auf dem richtigen bin. In allen Lebensebenen, privat, in der Ehe, Wohnort, Freunde, Job, Beruf, Tätigkeiten, einfach mal alles nochmal überprüfen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, auf geht's ins Allgäu. lass uns das machen, lass uns was Verrücktes machen. Ich hatte einfach dann plötzlich erstmal das Gefühl, ich muss alles abbrechen, einmal alles stoppen und einfach neue Wege gehen. Aber mit einem Kleinkind ist es natürlich so, dass man da ein bisschen auch verantwortungsvoll mit umgeht und so ganz ins kalte Wasser habe ich uns jetzt nicht geschmissen. Aber wir haben dann relativ zeitnah eine Wohnung im Allgäu angemietet und gesagt, gut, dann pendeln wir erstmal, behalten unser Loft in Nähe Düsseldorf und schauen einfach, ob dieses Naturverbundene komplett raus aus der Oberflächlichkeit, das richtig nahe am Kern der Natur mit der Gülle in der Luft und den weiten Wiesen und kein Konsum und dieses enge Miteinander mit der Natur, den Gezeiten, die wir übrigens, der das auch ein bisschen mit auf Instagram verfolgt hat, wirklich hautnah zu spüren bekommen haben, mit den meterhohen Schnee, wie wir eingeschneit waren. Und das war schon teilweise echt. Also da kam ich auch an meine Befindlichkeitsgrenze, wo ich auch gemerkt habe, Sommer, Herbst, ganz nett. Ob ich den Winter nochmal hier brauche, weiß ich nicht. Ja, wir haben dann relativ schnell eine Wohnung dort gefunden, eine kleine, gemütliche, und haben erstmal gesagt, wir checken erstmal von hier den Lifestyle her aus. Wie ist es? Wie sind die Menschen? Werden wir hier angenommen? Schauen uns schon mal nach Häusern um. Wir haben viele Häuser besichtigt, aber so viele auch wieder nicht, weil es ist einfach keine Auswahl da. Irgendwie gefühlt jede Familie dort möchte ein Haus haben, aber es gibt einfach nicht so viele. Deswegen zieht es einen ja ins Allgäu, weil man da gottverlassen leben kann. Ne? Ja, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und irgendwie stellte es sich nicht ein. Es gab A, kein Angebot, und das Angebot, was da war, muss ich auch sagen, haben wir oft gar nicht erst besichtigen dürfen, weil wir nicht aus der Region kommen und die tatsächlich keine Zugezogenen aus anderen Bundesländern reinlassen. Tja, was halten wir davon? Ich war permanent geteilter Meinung, was ich davon halte. So war's. Und ja, somit hat sich einfach der komplette Umzug ins Allgäu nicht wirklich eingestellt. Und die Wohnung, die wir da hatten, war auf Zeit. Ich war aber der felsenfesten Überzeugung, dass wir dort ein Haus finden werden. Weil ich dachte, ja, Visualisierung und Manifestieren und volle Power, und natürlich kriegen wir unser Traumhaus im Allgäu. Dass ich dann irgendwann doch so risikobereit war und das Loft gekündigt habe, obwohl wir noch gar kein neues Zuhause hatten. Das hatte aber den Grund, dass das Loft 6 Monate Kündigungszeit hat. Und ich dachte, in den 6 Monaten werden wir ja wohl ein Haus finden. Ja, ein Monat verging, 2, 3, 4, 5, und plötzlich hieß es so langsam bräuchten wir ein neues Zuhause. Ich habe dann nochmal im Aufschub der Kündigung gebeten, haben wir auch eingeräumt bekommen. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Das Allgäu stellt sich nicht ein, und da ich dann doch so ein bisschen spirituell unterwegs bin, dachte ich auch, ja, vielleicht soll es dann einfach nicht sein. Wenn eine Tür nicht aufgeht, dann soll sie auch manchmal einfach zu bleiben, weil sich dahinter vielleicht dann doch nicht das Allerbeste für dich verbirgt. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass unsere Tochter im Allgäu hardcore abgebaut hat. Ihr ging es da überhaupt gar nicht gut. Und ich habe mich jetzt vor kurzem erst mit Astrogeografie auseinandergesetzt, und ich habe schon mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, dass je nachdem, wo du an welchem Ort auf der Welt bist, dich ganz anders fühlst und dass manches so andere Potenziale aus dir rausholt. Und ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass das Allgäu unserer Tochter am wenigsten gut getan hat. Es ist nicht ihr Kraftort. Und somit haben wir auf jeden Fall langfristig erstmal den Plan über Bord geschmissen, ins Allgäu zu gehen, und haben dann überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? München wird ja noch schwieriger. Dann bleiben wir erstmal in der Hood, irgendwie NRW, in der Nähe zumindest von der Großmutter, dass man dann wieder erstmal ein bisschen, ja, in der Nähe der Familie ist. Und somit, ja, haben wir dann, das hat sich sofort eingestellt, ein Neubau-Traumhaus, hier Luxushaus, 350 Quadratmeter im Kölner Vorort, gesehen und direkt bekommen. Das war schon fast zu einfach, dass ich dachte, okay, dann muss es das sein. Es war auch stichgenau auf unseren Auszugstermin vom Loft. Es war perfekt. Es wirkte perfekt, und ich war dann auch kurz zufrieden und ruhig und hatte, glaube ich, auch auf Instagram verkündet, bald geht's weiter und yeah, und jetzt haben wir hier eine Base und verrückt, hätte ich nie gedacht, dass ich im Kölner Vorort lande, weil ich auch immer so anti war. ja, wurde ein bisschen kleinlaut, was das angeht. Und dachte, das ist es jetzt. Ich kann dir sagen, hier fängt es erst richtig an. Es wurde richtig abenteuerlich. Und dann, wenn du immer auch so jemand bist, der so denkt, das Universum gibt dir Zeichen und du gehst so mit dem Flow und ja, du guckst ganz genau, was sind die Zeichen, was bewegt sich um dich rum, was passiert, und davon leite ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen meine weiteren Entscheidungen ab, stand ich plötzlich da so, als wäre ich gegen volle Kanne gegen so einfach eine Laterne gelaufen und einfach erstmal so total orientierungslos, weil da bin ich erstmal richtig in eine Krise gestolpert. Ich sag dir ganz genau, was los war. Pass auf. Wir sind da rein und haben aber entschieden, die meisten Sachen schon mal aus dem Loft nicht mitzunehmen, weil wir einmal so richtig neu anfangen wollen. Wir brauchten das auch als Familie. Einmal so richtig ein neuer Spirit, ja, mit allem neu. Neues Haus, neue Umgebung, natürlich neue Möbel. Und haben nur das Minimum genommen und haben gesagt, das Haus war sehr, sehr komplex, weil es architektonisch sehr arg modern war und offen und luftig mit viel Glas. Und wir gesagt haben, wir müssen erstmal da rein und den Ort spüren. Und dann richten wir uns von da aus ein. Und ich sag's dir, das war auch richtig gut, dass wir das gemacht haben. Denn es hat, glaube ich, keine 2-3 Wochen gedauert. Da habe ich die ersten Lebensmittelmotten in diesem Haus entdeckt, was total weirdo war, weil wir noch gar nicht eingerichtet waren. Also wir hatten keine Vorräte, keine großen Einkäufe. Das, was wir da hatten, hatte ich alles in luftdichten Behältern. So, dann habe ich erstmal Fallen aufgestellt, geguckt, wo kommen die überhaupt her? Und das Komische war, dass die Fallen immer leer waren. Also da, wo die Lebensmittel waren, waren keine Motten. Aber die waren überall anders im Haus. Irgendwie im Badezimmer, oben im Loftstudio, unterm Dach, also einfach 3 Etagen höher. So, also was überhaupt einfach überhaupt gar nichts mit Lebensmitteln zu tun hat. Und dann habe ich natürlich erstmal zum Vermieter gesagt, ja, passen Sie auf, hier ist irgendwie ein Problem, aber wir können das nicht eingeschleppt haben. Wir haben ja gar keine Möbel hier drin, wir haben ja nichts mitgenommen, wir machen ja alles neu, wir haben hier keine Vorräte, also irgendwas stimmt hier nicht. Und ja, er war dann immer sehr merkwürdig, auch bei der Thematik. Später wissen wir, warum, dazu komme ich jetzt relativ zeitnah auch in der Auflösung und Aufklärung. Ich habe dann einen Kammerjäger gerufen, ne? Ich habe einen Kammerjäger gerufen und gesagt, pass auf, durchsuch das ganze Haus, finde ein Nest oder irgendwas oder schmeiß alles weg, wo du denkst, da könnte was sein, weil solange wir diese Plage haben mit diesen Lebensmittelmotten, können wir uns nicht einrichten, weil wenn die sich erstmal richtig einnisten in die Möbel und so, dann kriegst du die Dinger ja nie wieder raus, ne? Dann kriegst du ja eine richtige Plage, und das bei den ganzen neuen Möbelkäufen, und dann kaufst du ja auch in so einem Haus jetzt nichts Günstiges, weil du planst da ja vielleicht 20, 30 Jahre zu bleiben, sondern investierst du auch ein bisschen. Willst du das Risiko natürlich nicht eingehen, genauso mit Stoffen, Gardinen, Teppiche, was weiß ich, ne? Weil die Viecher, die gehen auch an Baumwolle und so. Die gehen ja nicht nur an Lebensmittel. Ich habe da gut recherchiert. und der hat auch nichts gefunden. Also ich habe von dem eine Bescheinigung, dass im Haus es keine Quelle gibt. Ja, dann kam Situation Berlin. Dazu komme ich gleich. Da ging nämlich das Thema Berlin los. Es wurde angeklopft, beziehungsweise ein Angebot ist ins Haus geflattert bezüglich unserer Firma. Eine Firma, die wir unter anderem gegründet haben. Wir haben ja mehrere Firmen. Gab es ein Kaufangebot. Zu diesen Verhandlungen sind wir, oder das Gespräch darüber, die Konditionen darüber, sind wir für 4 Tage nach Berlin. Und ich habe vorher alle Motten, wirklich alle gekillt und überall diese Fallen aufgestellt, um nochmal zu gucken, wenn alles still ist und wir 4-5 Tage nicht da sind, wo kommen diese Viecher jetzt wirklich her, wenn alles still ist? Und wir kamen zurück und es war nicht eine Motte in irgendeiner Falle. Und ich denke, ich habe mich langsam gefühlt wie in so einem Psychospiel oder ja, irgendwie wie bei versteckter Kamera. Und dann kam ich plötzlich, ist bei mir der Groschen gefallen und ich dachte, okay, alles klar, die Fenster waren ja auch 4-5 Tage zu. Ich mach mal die Fallen nach draußen dran. Ja, und da hatten wir den Salat. Diese blöden Viecher, die kamen die ganze Zeit von draußen. Und das ums ganze Haus rum. Es gab nicht nur ein Zimmer, was irgendwie von der Area irgendwie besonders befallen ist, weil es war ja auch voll im Grün, ne? Es war ja ein Biotop, was da auch angelegt worden ist an, was weiß ich, was das für ein exklusiver, total exotischer Garten war mit Pflanzen und weiß ich nicht was. Und drumherum alles komplett 6-7 Meter hohe Sträucher, also nicht Sträucher, Büsche, wie sagt man denn? Ja, auf jeden Fall so Grünzeugs. Und rundherum eben auch natürlich, aber auch Wohnhäuser. So. Und es war so eine große Fläche und es waren so exorbitant viele Lebensmittelmotten, die sind ja ganz klar identifiziert als Lebensmittelmotten, dass die uns einfach immer wieder reingeflogen kamen. Es war Wahnsinn. Ja, und dann haben wir wieder mit dem Kammerjäger gesprochen. Der meinte, ja, da können Sie überhaupt nichts machen. Also wie wollen Sie denn die Stelle identifizieren, wo die herkommen? Das ist überhaupt gar nicht möglich. Weil, wenn hier jetzt kein Kornspeicher ist und es auch so rundherum ums Haus ist, das ist ja verrückt. Also da hat man überhaupt gar keine Handhabe. Und in der Regel überleben die Viecher auch den Winter. Also wenn das so exorbitant da ist, dann werden die auch im Winter pausieren, aber immer wieder zum Frühjahr und Sommer und Herbst ausbrechen und ins Haus kommen. Und er meinte, ja, eigentlich können sie nur ausziehen. Ja. Ja. Da-dum. Aus der Traum vom Haus im Kölner Vorort. Ja, und dann standen wir da. So, eigentlich haben wir es schon vermutet. Deswegen waren wir natürlich auch very open für den Ruf aus Berlin und da auch in die Verhandlung zu gehen. Ich habe nur nicht verstanden, warum dieses Haus dann überhaupt uns so vor die Füße, so auf dem Silbertablett präsentiert worden ist. Wir haben ja das Haus bekommen, zum Beispiel ohne jegliche Bonitätsprüfung oder irgendwas. Er hat einfach gesagt, ja, ich finde euch toll, ich finde euch sympathisch. Genauso eine Familie wie euch habe ich mir für dieses Haus gewünscht. Ihr passt hier perfekt rein. Handschlag, hier habt ihr das Haus. Wahrscheinlich wusste der genau, warum. Ich meine, die sind ja nicht mit uns, hat ja nicht die Plage draußen angefangen. Ne? Gut, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber was ich ja rückblickend sagen kann, und das habe ich dann irgendwann, ist mir dann eben auch der Groschen gefallen, ist halt, es war eine super Überbrückung. Ich meine, wir mussten ja irgendwo hin, wir hatten ja gar keine Wohnung mehr. Also kann man es zumindest positiv in diesem Unglück sehen, dass eigentlich das Haus ja eine sehr luxuriöse, muss man dazu sagen, Auffangstation von 6 Wochen haben wir drin gelebt, war, bis wir dann nach Berlin sind. Und das war ja alles ziemlich unkompliziert, weil wir haben ja alles verkauft. Wir hatten keine Möbel, wir brauchten keine Großcontainer oder sonst irgendetwas. Wir hatten ein paar Taschen. Also wir hatten einen mittelgroßen Umzugswagen und ja, Lageroption im Office direkt, also war bequem. Das Einzige, was wir nicht hatten, war wieder eine Wohnung. Also dachte ich mir, OMG, was mache ich hier eigentlich gerade als Mutter? Was tue ich hier meinem Kind an? Von A nach B, zurück nach C und D und bin dann natürlich auch in eine Krise geraten. Da kommen wir dann nämlich wieder in das Thema Krise in dieser ganzen Zeit, weil ich dachte, Ich will doch meinem Kind mal Beständigkeit, Kontinuität, Verlässlichkeit und all das irgendwie mitgeben. Aber das Leben hat einfach nicht so mitgespielt. Und ich habe mich natürlich schuldig gefühlt, weil das alles auch irgendwo so ein bisschen, wie gesagt, aus diesem Gedanken von mir, der während der Produktion gestartet ist, gekeimt ist, dass ich gesagt habe, ich muss hier irgendwie raus, wir müssen was Neues starten. Und hatte mit unfassbar krassen Schuldgefühlen zu tun.
Aufgepasst, es folgt eine kurze Werbung. Hey, ich bin's, Kim Asmus von The Kim Sing. Kennst du das? Das Jahr neigt sich dem Ende und innerlich bist du alles andere als aufgeräumt. Du fühlst dich überladen, übersatt, emotional voll und startest ins neue Jahr meistens planlos. Zwar mit guten Vorsätzen, aber ohne echte Struktur. Genau aus diesen Problemen heraus, die mir selbst nur allzu gut bekannt sind, habe ich für dich Rauhnächte 12 Nights of Inner Reset konzipiert. Ein Kurs, der den alten Rauhnachtsbrauch mit einer modernen, klaren und absolut alltagstauglichen Umsetzung verbindet. Ohne Esoterik, ohne Kitsch, ohne Hokuspokus. Gemeinsam starten wir final am 24. Dezember 12 Nächte, 12 Übungen, 12 Videos plus ein strukturiertes Workbook, das dich Tag für Tag wirklich aufräumt und dir hilft, mit echter Klarheit ins neue Jahr zu starten. Wenn du dich darin wiedergefunden hast und aufgeräumt ins neue Jahr starten möchtest, würde ich mich freuen, dich im Kurs zu begrüßen und dich durch die 12 Nächte zu begleiten. Alle Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich, deine Kim Asmus.
In the quiet of the night, a soft whispering, 12 nights of inner reset, it
seems. Werbung Ende, weiter geht's.
Ich meine, wer so ein bisschen schon meine Story und meine persönliche Geschichte kennt, gerade so am Anfang des von Staffel 1, da kläre ich ja so ein bisschen auf, dass wir leider nicht so viel Background haben. Da ist es dann ja schon so, dass ich mir da einen immensen Druck immer mache, als Mutter meiner Tochter zumindest irgendwie ein neu aufgebautes, beständiges Umfeld zu schaffen, wenn wir schon nicht so dieses Familiäre haben. Und dann ist das auch noch weggefallen, ja. Das hat richtig an mir genagt. Aber ich bin irgendwann auf diesen Kurs gekommen. Ich habe halt auch wirklich gemerkt, meinem Kind geht's überhaupt nicht gut. Ne? Ihr geht's gar nicht gut. Als sie gerade in Köln angekommen ist, da ging's langsam und dann musste ich sie auch schon wieder rausreißen. Ne? Und das tat ihr überhaupt nicht gut. Aber ich meine, das tut keinem Menschen gut. Aber nochmal zurück. Bei mir war es einfach so, ich habe mich irgendwann... kam dieser Gedanke zu mir, der gesagt hat, die Kinder brauchen glückliche Eltern. Das ist das Allerwichtigste. Und dafür musst du nachhaltig sorgen, dass du nachhaltig glücklich bist. Und das ist deine größte Verantwortung. Das, was ich auch immer im Podcast hier zu dir gesagt habe. Wenn du Mutter bist, deine größte Aufgabe ist es, selber glücklich zu sein. Nicht versuchen, die Kinder glücklich zu machen, weil die sind automatisch glücklich. Ihr seid miteinander verbunden. Und wenn du nicht glücklich bist oder irgendwie ein gestörtes Verhältnis zu irgendwas hast oder psychische Probleme, werden deine Kinder es auch haben. Und dann dachte ich mir, Kim, nimm den Druck raus. Mach dir keine Vorwürfe, was du machst, ist die allerhöchste Form der Verantwortlichkeit. Weil ich gucke, dass wir als Familie insgesamt jeder auf gleicher Weise, auf allerhöchster möglicher Ebene glücklich werden. Und da ist es wichtig, dass ja ich glücklich bin, dass der Papa glücklich ist und dann wird das Kind auch, weil dann hat es entspannte Eltern und entspannte Eltern, die ja strahlen auch was aus, die bringen Ruhe ins Kind. Das macht glücklich, das bringt Struktur, das bringt viel mehr neuen Raum für Neues, für Wachstum, für Gesundheit, für Kreativität, anstatt immer am Struggle zu sein. Das macht einfach etwas mit einem. Ja, und so konnte ich das Ganze dann doch irgendwann mit mir vereinbaren. Ja, aber dann kamen halt später auch Themen, dann musste halt auch in der Ehe nochmal geguckt werden. Ich meine, hallo, wir sind mittlerweile 15 Jahre zusammen. Dass das nicht 15 Jahre eitel Sonnenschein ist, ja, das muss ja wohl jedem klar sein. Ehe ist Arbeit. Es ist Arbeit und wir brauchten diese Zeit und mussten wirklich da auch mal gerade in dieser Akutsituation gut arbeiten. Aber leider war es so, dass genau diese Akutsituation das bei uns überhaupt gar nicht gut lief. Ja, und es kurz davor war, komplett zusammenzubrechen. Und ich dann auch gesagt habe, gut, nochmal komplett, kompletter Umschlag, alles neu. Wir gehen nach Berlin. Wir gehen nach Berlin, wir starten komplett neu. Und wenn es uns nicht gut tut, dann ist es aber so, dass ich, glaube ich, in Berlin alleine besser klarkomme wie im Allgäu, weil hier gibt es wenigstens Leben. Hier habe ich Möglichkeiten, hier sind viele Menschen, hier kann man sich austauschen, hier kann man andere kennenlernen, hier ist man nicht alleine. Ja, das war mit ein Gedanke, muss ich sagen, war aber nicht der Hauptgedanke. Wir hatten völlig andere Themen. So, ja, so viel erstmal bis Stichtag Berlin. So, jetzt erkläre ich einmal ganz kurz, warum ja, das für uns interessant war. Ich sag mal, Fabian und ich, wir sind ja im Tech-Bereich unterwegs. Klar, wir haben als Hauptfirma unsere Full-Service-Marketing-Agentur, aber letztlich starten wir immer wieder eigene Bereiche, Projekte im Tech-Bereich, bringen die auf den Markt, gucken, laufen die. Und wenn sie laufen, schön, dann bauen wir die weiter aus. Und wenn nicht, stampfen wir sie ein. Und Emfelio/Trusser. Trusser ist die internationale Marke. Ist aber dasselbe Produkt. Da war es so, dass wir da schon jemanden mit in Corona-Zeit ins Boot geholt haben, weil wir Schwierigkeiten bekommen haben, wegen der Papierknappheit, wer sich erinnert. Und unser Business war 50% aus Papier, weil wir eben diese ganzen, wir waren ja die Pioniere der ganzen QR-Code-Geschichten für Restaurants, für ja dieses Kontaktlose und so. Ne? Also alles, was mit QR-Code zu tun hatte, haben wir vor Corona gestartet, aber während Corona ist es voll durch die Decke gegangen und dann kam diese Papierknappheit und wir waren voll, ja, am A. Punkt mit diesem Business. Und dann hat sich jemand eingeschaltet, der größte Mogul der Bewertungen europaweit, genau, hat sich eingekauft. Ja, und dann kam irgendwann das Angebot, dass insbesondere Fabian komplett nach Berlin kommt. Und er mit an allen Projekten eben mit ihm gemeinsam auch mit anderen Projekten arbeitet und Trusser und Emfelio komplett an ihn verkauft wird. Ja, und Fabian dann eben mithilft im technischen Bereich, wo ich ja nichts mit zu tun habe, mit dem Team einarbeiten und so weiter und so fort. Was natürlich nicht nur einen Kaufpreis bringt, sondern eben auch eine monatliche, sehr, sehr, sehr attraktive Einnahme. Immer noch auf selbstständiger Basis. Also sind immer noch selbstständig, 2 Jahre gebunden und dann wird weitergeguckt. Ja, dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Entspannt auch, tut auch der Familie gut, wenn einfach von einer Stelle her einfach mal ein sehr, sehr, sehr attraktives und nettes fixes Einkommen für 2 Jahre da ist, dass man da schon mal so ein bisschen Druck raus hat, immer zu gucken, dass es immer weiter und weiter, ne? So, das beruhigt auch und das gibt eben auch Raum, dass die Familie entspannen kann, vor allem für meine Thematik wieder zu gucken, wo stehe ich, was will ich überhaupt, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg und so weiter. Kam wie gerufen. Also, wer jetzt nicht ans Universum glaubt und an die Kräfte und dass sich alles fügt und dass das irgendwie am Ende alles gut zusammenpasst, dem kann ich dann jetzt auch nicht mehr helfen. Zufälle waren es sicherlich alles nicht. Und das Witzige ist allerdings, wir haben immer noch einen guten Kontakt zu unseren ehemaligen Vermietern ins Allgäu und die bauen nämlich die ganze Zeit, deswegen war der Mietvertrag befristet, den Dachboden aus und sanieren den komplett und machen den komplett fresh. Und das Angebot steht, dass wenn die wollen nämlich auch genau wieder 2 Jahre, dass wir zurück können. Und wenn es nur unsere Zweitwohnung oder unser Rückzugsort, unser Kraftort für kurze Urlaube im Allgäu wird, dass wir die dann wieder nehmen können. Das ist doch eigentlich auch wieder witzig, ne? Also das Thema steht im Raum, ob wir es machen, weiß ich noch nicht. Ja. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber eher ausschließen möchte, ist, dass wir zurück nach NRW kommen. Ich glaube, das wäre das Unwahrscheinlichste. Und wenn dann wirklich unter der Prämisse, dass wir wirklich mitten in der City leben oder Oberkassel oder Pempelfort oder richtig City, City, City. Wer einmal in Berlin gelebt hat, kann, glaube ich, schwer in eine Kleinstadt. Ich bin nach wie vor so, dass ich das so fühle, dass ich sage, also entweder ganz oder gar nicht. Entweder gehe ich ganz aufs Land oder voll in die Großstadt. Nächste Station wäre dann eigentlich nach Berlin nur noch New York oder so oder London vielleicht noch. Ja, ich habe mich mittlerweile wirklich sehr gut an Berlin gewöhnt. Da können wir doch mal zum nächsten Punkt kommen, oder? Wie ist das in Berlin? Wie ist es hier eigentlich? Wie war der Anfang? Wie fühle ich mich jetzt und so weiter? Ja, der Anfang war auf jeden Fall crazy. Ich meine, wir sind hier einfach gestrandet, haben unser Hab und Gut ins Lager, ins Office gebracht, hatten ein paar Köfferchen, sage ich mal, und sind erstmal für 5 Tage haben wir uns in ein Hotel eingebucht und wussten dann erstmal gar nicht, wie es weitergeht. Ich muss aber dazu sagen, hier mal verantwortungsvoll A, wäre das Finanzielle nie ein Thema gewesen, dass wir auf der Straße sind. Man kann ja jederzeit im Hotel wohnen. Und was ich auch dazu sagen muss, es wurde uns eine Wohnung, es gibt, Dienstwohnungen im Office, wurde uns eine angeboten. Da gibt es ein Studio. Zur Not hätten wir auch da einziehen können, wollten wir aber nicht. Wir wollten da lieber unsere Freiheit und jetzt nicht unseren Wohnort für einen Start da haben, wo das Office ist, weil das ist ja schon eine Umstellung. Das reicht ja schon, dass man überhaupt jetzt getrennt wird als Unternehmerpaar und Ehepaar. Und ja, das war schon genug Umstellung. Wollte ich jetzt nicht noch da auch mit meinem Kind da so in diesem Office-Bereich da im Konzern da rumhängen. Genau, aber zur Not wären wir nie auf der Straße gewesen. So, also dieses freie Leben erstmal in den Hotels war absolut gewählt, ja, eigenverantwortlich mit, ja, ohne große Risiken. Und dann haben wir in 3 Airbnbs gelebt. Wir sind dann immer eher auf Langzeitlösung gegangen, weil einfach eine Wohnung auch was Schöneres ist, ne? Und haben dann immer einen Monat gebucht und immer wieder geguckt, dass man was Neues, so was Eigenes findet. Ja, und da kann ich sagen, wow, was wir hier alles erlebt haben, das ist schon teilweise echt kriminell. Ich gehe da jetzt auch gar nicht so ins Detail. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Preise hier sind, also wer wirklich glaubt, also ich glaube, also gerade hier Charlottenburg, also ich sag's ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob München wirklich noch der teuerste Ort in Deutschland ist. Also ich glaube, es ist ganz, ganz dicht gefolgt von Berlin. Also das für das Haus, also das 350 Luxus Neubauhaus mit Spa und Sauna und Whirlpool und Fitness und hast du nicht gesehen und Riesengarten, ja, kostet so viel wie hier eine 3-Zimmer-Bude 150 Quadratmeter. So, ja, wenn du hier in dieser Bubble Charlottenburg dich aufhalten willst. Und in Berlin ist es ähnlich wie in New York oder London. Es ist einfach so, du zahlst hier nicht die Quadratmeter, du zahlst hier ganz klar die Lage. Und das mussten wir lernen. Die Lage ist tatsächlich in Berlin ausschlaggebend, weil Charlottenburg ist auch nicht gleich Charlottenburg. Es gibt hier einen ganz kleinen, schmalen Radius, wo du, wenn du sehr gut situiert bist, leben kannst vom Gepflegtheitsstandard. Ja, also, dass die Umgebung schön ist, dass es einigermaßen kinderfreundlich ist, dass du jetzt nicht permanent die Junkies und Obdachlosen um dich drum hast und solche Geschichten. Also, Berlin ist da schon krass, da muss man ganz genau aufpassen. Das ist sehr gut sogar gewesen, dass wir erstmal in diesen Airbnbs waren, weil da konnten wir uns erstmal ein richtiges Bild über die Stadt machen, über die Stadtteile. Und was ich hier auch sagen muss, ist, hier ist es so, hier geht's um Straßen. Hier geht's nicht mal darum, in welchem Kiez du lebst, sondern in welcher Straße in diesem Kiez. Ich sag's dir zum Beispiel, wir wohnen jetzt in einem Häuserblock und wenn du nach vorne rausgehst, absolut gepflegtes Publikum, einer der besten Adressen in Berlin. Du bist fußläufig, wir sind in der Seitenstraße vom Kudamm, direkt am Kudamm, aber am schönen Kudamm, da wo auch wirklich die ganzen High-End-Luxus-Boutiquen sind. Gehst du aber links raus, hinterm Block, bist du eher so, wie soll ich sagen, in eine nicht so schönen Gegend. Da würde man jetzt eher nicht so hinziehen, ja. Ist dann auch schon so, der schöne Teil von Kudamm hört dann auch schon so langsam auf. Und dann hast du mehr so ein bisschen Bazaar-Feeling. Ja, und dann gehst du wieder in die nächste Straße und da ist es dann auf einmal wieder total schick. Da hast du dann plötzlich wieder das Aspria, ja, ein paar Straßen weiter, den Luxus, Fitness, Private Club überhaupt. Also es ist echt so, ja, du kannst so 50% aufziehen, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. Und die sind alle so nebeneinander gereiht, diese Straßen. Und das ist echt tricky, das ist richtig tricky. Und wenn du einfach Pech hast und nicht genug Bescheid weißt, dann kann es tatsächlich sein, dass du in einer Straße landest, wo auch abends mal schnell die Penner und Junkies schlafen. Obwohl die Häuserfassaden wunderschön sind und du denkst so, hä, sowas kennt man gar nicht von woanders in Deutschland. Nee, kennt man nicht. Berlin ist da wirklich arg speziell und das mussten wir erstmal lernen. Aber ich bin auch mittlerweile abgebrüht. Ich kriege keinen halben Herzinfarkt mehr und Traumaschockreaktion, wenn ein Penner auf den Luxus, hier in der Luxusstraße auf den Spielplatz kommt und die Mülltonnen durchsucht. Also man wird schon abgehärtet. Das ist einfach Berlin. Ganz so krass habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte wirklich, wenn man dann so in so einer Charlottenburg- oder Grunewald-Bubble ist, dann hat man damit wenig zu tun. Hat man auch, aber es kann halt passieren. Es ist halt eine Großstadt, ja. Und man kommt auch irgendwann so rein, dass man weiß, wann geht man nicht, welche Uhrzeiten, wie. Man kann sich hier eine wirklich, oder wir haben es mittlerweile so, dass wir eine wirklich tolle Bubble, ja, kann man so sagen, uns aufgebaut haben. Absolut. Also, ich kenne langsam so die Spots. Wo kann man hingehen? Wo macht man was? In welche Cafés geht man? Welche Straßen sind cool? Welche umgeht man einfach? Und dann bist du einfach in einer ganz anderen Welt. Dann ist alles in Ordnung. Also, ja. Ich muss aber auch sagen, wir haben uns hier schon eins der Rosinchen, also der Rosinchen, der guten Rosinen rausgepickt von unserem Wohnort. Es ist schon wunderschön. Also wirklich, kann man nicht anders sagen. Ich habe ein Auto, ich muss jetzt auch nicht durch die ganzen Straßen immer laufen. Und dann ist man in seiner Bubble. Ja, man geht zu den richtigen Spielcafés, man kennt die richtigen Leute, man hängt halt so unter sich ab und das ist echt nice, wie in jeder anderen Großstadt auch. Aber das musste ich erstmal lernen, weil ich habe noch nicht in so einer Großstadt gelebt. Ich habe ja auch nicht in Köln gelebt, sondern wir haben ja im Vorort gelebt und haben uns dann in Köln eigentlich gar nicht aufgehalten. Genau, und das waren ja auch nur 6 Wochen. Ja, und das Lof war im Industriegebiet. Genauso abgeschnitten eigentlich von der Außenwelt wie unsere Wohnung im Allgäu. Also da musste ich erstmal wirklich extremst mit warm werden. Und jetzt, wo wir aber so in unserer Bubble hier leben, ist das schon schön. Und es ist immer wieder witzig. Also ich muss sagen, Charlottenburg ist schon sehr gediegen und etwas ruhiger. Der Kudamm auch überhaupt nicht so schlimm assi wie zum Beispiel Kölner Ringe oder sowas. Oder Kö in Düsseldorf. Gibt's am Kudamm keine Clubs, so in dem Sinne. Und ja, es gibt schon Abschnitte, aber es ist echt ruhig hier, muss ich sagen. Doch. Die Menschenmassen sind eher auf der ganz anderen Richtung, wo eher so die kommerzielleren Geschäfte sind, H&M, C&A und so. Die Menschen hier sind anders, als man es als fröhliche Rheinnatur oder wie sagt man, ne, so schön sagt. Da musste ich mich erstmal gut dran gewöhnen, dass die Leute hier schon ein bisschen ungern lachen. und auch nicht so offen sind und auch nicht so schnell mit dir ins Gespräch gehen, zumindest nicht hier die einheimischen alten Charlottenburger, die sind schon sehr verhalten, aber wenn du einmal mit denen warm geworden bist, ist wie immer überall auf der Welt, ne, dann sind die alle cool und herzlich. Und ich muss sagen, mir gefällt das langsam. Ich habe mich dran gewöhnt. Das ist auch so ein bisschen Oberkassler-Style aus Düsseldorf. Da ist auch alles immer ein bisschen verhaltener. Aber trotzdem noch, jetzt wo wir zuletzt wieder in Düsseldorf waren, habe ich gemerkt, nee, das ist nochmal, da denkt man, hä, wie plump sind denn hier die Superreichen? Aber ich glaube, das denken, ich glaube, viele denken auch, wenn die mich sehen oder hören so, hä, warum ist denn die so plump? Das ist einfach dieses Rheinische, ne? Das hat ja mit arm, reich, mittel, das hat sie überhaupt nichts zu tun. Hier schon. Also hier sind die Leute schon sehr gediegen. In Mitte wird's dann schon cooler. Da wird's dann eher so richtig New York-Style. Da ist es aber halt, da kannst du nicht mehr sagen, wie die Kultur ist, weil es einfach super international ist. Hier ist es schon, ja, hier hast du also hier jetzt, wo wir leben, hast du wenig Expats, schon auch ein paar, aber nicht so viele. Mitte ist unfassbar. Also das, es ist so kunterbunt, das ist einfach offen und weltoffen und da ist es auch offener, weil man einfach, man ist davon angewiesen. Ja, und was ich aber hier so richtig komisch finde, ist, der Osten ist dann schon echt eine andere Nummer. Also da kannst du dir auch, glaube ich, schlecht eine Bubble aufbauen. Das klappt dann nicht, zumindest nicht in der Art, wie wir das hier gemacht haben. Ich finde es krass, also ich hätte das im Leben nicht gedacht, dass es hier immer noch so eine heftige Ost-West-Trennung gibt. Ja, also wir sind ja sehr unternehmungslustig und Fabian auch immer total wütig da drin, so richtig coole Attraktionen, Orte, Place to Be's irgendwie für Kids und so herauszufinden. Und wir sind da ja überhaupt nicht irgendwie, dass wir sagen, hä, wir gehen nicht in den Osten. Und waren auch am Anfang extrem viel im Osten unterwegs. Und wenn du das den Leuten hier sagst, sagen die, wo warst du? Hä? Nee, kenne ich nicht. Nie gehört. Warum? Warst du nie da? Nee, also Osten, nee, mache ich nicht. Und gut, wenn du von Mitte so den ersten Schritt Richtung Osten machst, dann landest du Prenzlauer Berg. Da haben alle zu uns gesagt, hey, alle, die aus Köln kommen, die ziehen alle zum Prenzlauer Berg. Schaut euch mal da um. Das ist so the place to be in Berlin. Das wird hier ist gerade ganz hip und ganz neu. Und ich schon so, okay, Köln, ja, ich weiß nicht, ob das so passt. Aber ich würde sagen, ja, im Osten ist Prenzlauer Berg the place to be. Ja, aber ich würde sagen, da passen wir nicht rein. Nein, das ist schon sehr öko, sehr, sehr öko, also extrem öko. So diese Ökos, die alles und jeden verurteilen, der nicht haargenau so lebt wie sie. Das ist schon sehr, wie eher so eine Sekte. So, Prenzlauer Berg ist sehr sektenreich. So, diese, nicht Sekte, wie sagt man, diese Gruppierung, ja, das sind doch so alles diese Supereltern, wo du keine Frau mehr mit einer Babytrage siehst. Das machen alles die Daddies, die ganzen Superpädagogen, wo die so auf dem Spielplatz sich alle so angucken, na, wer wippt das Kind besser? So, boah, nee, Tschüssikowski, da bin ich raus. Da mache ich nicht mit bei diesem Öko-Wettbewerb der super neuen Elite-Bewegung. Da bin ich raus. Und danach darfst du schon gar nicht mehr weiter gucken in den Osten von Berlin. Das ist dann schon eine andere Welt. Da wird auch platt gesprochen. Das finde ich charmant. Das vermisse ich hier ein bisschen. Da hätte ich gedacht, also hier ist es ja gut, wenn überhaupt jemand Deutsch mit dir spricht. Die meisten sprechen ja Englisch in Mitte. Mitte, Berlin-Mitte ohne Englischkenntnisse. Vergiss es. Da kriegst du keinen Kaffee bei Starbucks. Die verstehen dich überhaupt nicht. Und nicht nur Starbucks. Also ich sage es dir ganz ehrlich, wie es ist. Das ist egal, welches Geschäft. Ich weiß manchmal nicht, ob die sich einfach cool fühlen oder ob die wirklich kein Deutsch können. Das ist so ein bisschen, ich fühle mich wie in Frankreich. Du weißt nicht, ob die wirklich kein Englisch können oder ob sie dich einfach nicht mögen. So, ob die Nase nicht passt. Auf jeden Fall, ja, ohne Englisch in Mitte bist du verloren. Hier in Charlottenburg ganz anders. Hier ist alles ganz, ganz gediegen, schnarchig. Schön kinderfreundlich. So, deswegen sind wir hier, ne? Ja, aber dann Richtung Osten immer mehr. Da kriegst du schon diese Blöcke. Blöcke, die ich so vorher in meinem Leben noch nie gesehen habe. Wohnblöcke, die kilometerlang gefühlt sind. Menschen, die einfach auch irgendwie ein bisschen einen anderen Style haben, als würden sie andere Medien verfolgen. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja offen. Das Problem ist, wir werden halt oft angestarrt, so nach dem Motto, ey, was sind das denn für Lackaffen? Die haben ja auch recht, weil wir sind da wirklich wie Clowns am Auffallen, weil es ist tatsächlich so, dass die Wessis sich nicht oft in den Osten verirren. Und wir gehen dieses Ding schon an, weil wir eigentlich diese Trennung nicht kannten. Und so ist uns auch immer mehr die Lust einfach am Osten verloren gegangen, weil wir nicht immer die bunten Pinguine sein wollen. Man will ja nicht immer der sein, der raussticht. Also bleiben wir hier in unseren Gewässern und gehen dann eher freizeittechnisch lieber Richtung Grunewald, Zehlendorf, ins noch schnarschigere Gebiet. Aber gut, wir sind fein damit, wir haben uns dran gewöhnt. So erstmal zu der Kultur in Berlin. Ich hoffe, keiner hat sich auf die Füße getreten gefühlt, wenn hier Berliner zuhört. Aber es ist schon ein bisschen so. Und lass es uns alles bitte mit ein bisschen einem lachenden, mit einem Zwinkerauge sehen. Ja, ich sage ja auch, dass Charlottenburg ein bisschen schnarchig ist. Prenzlauer Berg, es ist alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja, und Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Na klar. Und am Ende bin ich persönlich mit allem fein. Nur stechen wir dann eben schnell im Osten mal raus. Genauso würde aber auch ein Ossi hier im Westen ein bisschen rausstechen. Ja, so sieht's aus. So, ich glaube, bis hierhin reicht es auch so langsam von der Länge. Für die erste Folge der Staffel 2 Teil 1. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Und dann erzähle ich so ein bisschen, wie ist jetzt hier so der aktuelle Stand? Wie leben wir hier? Was machen wir? Ja, was steht noch alles so an und wie sind die genauen Pläne? Was ist mein wirkliches Resümee der vergangenen Zeit, was das Ganze mit sich gebracht hat? Was kann ich dir da weiter mit an die Hand geben? Und ja, dann freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest und sage, wie immer, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. Yesterday is not today. I let the